Gut, dann beschäftigen wir uns heute mal mit der Animationspipeline und der entsprechenden Pre-Production. Also wir steigen dann auch gleich in die Thematik ein. Und möchte ich auch erstmal so eine Übersicht nochmal geben. Es geht um das Prinzip der Bilderzeugung. Das ist die Grundlage, die wir immer wieder verwenden werden. Vor allem jetzt aus historischer Sicht, weil das wird eben in den ganzen Animationspipeline und auch bei der Terminologie wird das immer wieder kommen. Und das wird auch heute auch noch verwendet, auch wenn das alles gar nicht mehr gilt. Ich stelle dann die Animationspipeline vor. Ich gehe ein bisschen auf Pre-Production ein. Wir reden mal über Geld. Geld ist auch immer ganz wichtig. Und dann geht es entsprechend auf Storytelling und Storyboards ein. Was heißt das überhaupt? Zur Bilderzeugung. Das ist das Fernsehprinzip, wie das angefangen hat. Das waren alles Kathodenstrahlröhren, also die großen Monitore, die ganz viel gewogen haben. Wir haben noch ein paar drüben für diejenigen, die sich so ein bisschen sich historisch noch bilden wollen. Die gibt es noch, aber das Prinzip, das hinten dran steht, das gilt heute noch. Das sind die Raster-Scan-Displays. Und was wir gemacht haben früher, oder was gemacht wurde, ist eine zeilenförmige Zerlegung des Bildsignals. Waren also keine 2D-Arrays, sondern 1D-Arrays. Ich meine, gut, wir müssen es in den Speicher ablegen, das ist dann immer noch eindimensional. Aber das ist wirklich so, dass jede zeilenweise abgetastet wird oder auch respektive rekonstruiert wird. Dieses Prinzip existiert so seit der Erfindung der Kathodenstrahlröhre. Und ca. 1930 wurde die dafür dann das erste Mal richtig eingesetzt. Es ist dann auch entsprechend immer dieser Zeilensprung. Problem. Gerade auch bei den CRTs, das heißt, das ist wirklich ein elektromagnetischer Strahl, der da langläuft und irgendwie auf einen Bildschirm trifft und dann entsprechend durch ein Raster fällt und dadurch eine Farbe bekommt. So, das ist aber zeitgebunden. Auch wenn das Licht unendlich schnell ist, also nicht unendlich, sondern nach Lichtgeschwindigkeit schnell ist, muss der Strahl ja auch da entsprechend langlaufen, der braucht seine Zeit. Das heißt, der Strahl, Zeilenrücksprung ist zeitgebunden, aber auch der komplette Strahlenrücklauf. Das heißt, wenn ich mal von oben nach unten komplett gelaufen bin, der ist auch zeitgebunden. Also wir haben leider nicht das idealisierte horizontale Bild, ne, so ist es idealisiert, sondern wir sind leicht schräg. Ja, weil wir müssen ja quasi schon in die nächste Zeile rüberspringen und dann wird das entsprechend schräg. Das sieht so aus. Dann gibt es natürlich Korrekturmaßnahmen, damit das Bild trotzdem noch gerade wirkt, dass man das dann eben dreht, dass dann der Rücklauf schräg ist, aber die Abtastung möglichst gerade ist, das ist irgendwo, die Wahrheit liegt dazwischen, weil ganz geht das natürlich auch nicht. Und das zweite Problem ist, wenn wir unten sind mit unserem Strahl, müssen wir mit unserem Strahl noch wieder nach oben. Das ist ungefähr der gleiche Weg, braucht ungefähr gleich lang, aber kostet alles Zeit. Das heißt, wir haben, wenn wir Pech haben, oben ein anderes Bildsignal, als wenn wir fertig sind, weil sich das verändert hat. Wir gehen ja davon aus, dass da immer Informationen dazu kommen. Jetzt kommt eben die Frage, CRT-Röhren hat kein Mensch mehr. Wie sieht es denn eigentlich aus mit LCDs? Also so schöne Laptops, die Smartphones, die dann AMOLED oder was auch immer für Technik nehmen oder irgendwelche organischen LEDs hinten dran. Die machen aber auch alles nach diesem System. Das heißt, wir haben eigentlich keinen Strahl mehr, sondern wir haben ein zweidimensionales Array, wo wir jeden einzelnen Pixel einzeln ansteuern können und sagen, bitte leuchte jetzt. Ob er dann eben rot, grün und blau leuchtet oder weiß leuchtet und dann durch eine entsprechende Trennschicht hindurchgeht, ist da jetzt erstmal irrelevant. Problem damit, wir haben dadurch einen stark eingeschränkten Betrachtungswinkel. Das liegt einfach nur mal an der Technik, wie das funktioniert, durch Polarisierung, beziehungsweise bei den OLEDs ist das nicht mehr ganz so schlimm, ist aber immer noch drin. Aber das größte Problem, was man hatte, gerade bei der Entwicklung dieser Systeme, man wollte abwärtskompatibel sein. Das ist irgendwie immer so die Krux, die man mit sich rumschleift. Es gibt ein bestehendes System, es hat sich etabliert und wir wollen das auch unterstützen. So, das heißt, die machen das im Prinzip genauso. Das wird immer noch zeilenweise durchgegangen, anstatt zu sagen, wir füllen die Pixel irgendwie so, wie wir sie gerade finden. Das heißt, es gibt auch so etwas wie eine Refresh Rate. Ja? Wir haben also nur ein bestimmtes Zeitfenster, das Bild mit Informationen zu füllen. Bei typischen LCDs sind das 60 Hertz, bei den teureren 120, 240 Hertz, wie das nun mal so ist mit dieser Taktung. Und die Zeit habe ich, um mein Bild zu füllen. Wie ich das mache, ist egal, aber es ist getaktet. Nächstes Problem, wenn ich irgendwas beleuchte, wie sieht das aus, was ist schwarz? Ein LCD macht das so und sagt, also ein klassischer LCD sagt dann, okay, ich nehme dann halt eben meine entsprechende Trennschicht, wo die Flüssigkristalle drin sind, mit den Dünnschichttransistoren, ich mache das Ding dicht, dann kommt kein Licht mehr durch. Ist aber auch nur eine idealisierte Vorstellung, weil richtig blickdicht wird das nicht, deswegen sehen die meisten normalen TFTs nicht schwarz aus, wenn sie schwarz sein sollen, weil sie immer noch eine Hintergrundbeleuchtung haben. Dann gibt es dann so tolle Sachen wie tote Pixel und natürlich den Input-Lag, weil da irgendwo noch verarbeitet wird und eben auf Pixel abgebildet werden muss, funktioniert also auch nicht ganz so toll, wie wir das haben wollen. Kurz hier nochmal meine Standardfolie zu Farben und was ist eigentlich Farbe, was sehen wir Menschen als Farbe? Prinzipiell sehen wir nun mal Licht, das machen unsere Lichtrezeptoren, die Augen, bis zur Verarbeitung in den visuellen Kortex hinter, und das ist eine elektromagnetische Strahlung. Wir haben dabei eine Empfindlichkeit im Bereich von 360 bis ca. 830 Nanometern, je nach Literaturquelle variiert das. Man redet davon, dass das ungefähr eine Oktave ist, 400 bis 800 Nanometern, das doppelt sich ja schön. Das kommt auch daher, dass es eine entsprechende Umrechnung gibt von Wellenlängen in eine Frequenz. Das ist eine feste Abhängigkeit auf Basis der Lichtgeschwindigkeit. Und diese Wahrnehmungssensitivität ist dann auch unseren Wahrnehmungsrezeptoren, den Zapfen, geschuldet, die dann sagt, okay, wir sehen eben hier unterschiedliche Farben. Kürzere Wellenlängen, das wird dann ultraviolett. Das sind dann Röntgenstrahlungen oder UVA, UVB-Strahlung. Das macht uns schön braun im Sommer. Kann man auch benutzen, um eben Röntgen zu machen, um eben Knochendichten entsprechend herauszufinden. Und das andere, das ist die Infrarotbereich, also über das Rot hinaus, ist dann Wärmestrahlung. Im Mikrowellenbereich ist das ganz besonders stark, deswegen auch die Mikrowelle. Oder Funk mit Wellenlängen im Bereich von sogar bis zu einigen Metern oder Kilometern. Das ist vor allem, wenn man dann versucht, über den Globus hinweg ohne einen Satellit Informationen zu machen, nutzen wir dann eben diese langwelligen aus, dass sie dann irgendwo an einer Atmosphärenschicht reflektieren und sich damit dann vom Boden zur Atmosphärenschicht immer wieder zurückspiegeln, reflektieren, sodass wir es einmal um den Globus rumkriegen. Funktioniert. Sehr schön. Und damit wir das auch verstehen, warum sowas funktioniert, brauchen wir eine duale Vorstellung. Das ist so eins der Nonplusultra-Physik-Rätsel bis heute. Es ist weder ein Teilchen noch eine Welle, obwohl es Eigenschaften von beiden hat. Und typischerweise können wir sagen, es ist ein Teilchen, also irgendwie ein Element, das können wir irgendwo draufschießen, das reagiert mit was. Das ist das Photon, wie die Physiker dazu sagen. Okay, das macht dann auch was, wofür Einstein seinen Nobelpreis bekommen hat, nämlich den photoelektrischen Effekt. Er hat nicht für E gleich mc Quadrat bekommen, sondern dafür, dass er festgestellt hat, dass man mit Licht auch Strom erzeugen kann, weil die nämlich eine Energie in sich haben. Und was passiert, wenn die dann nicht mehr da sind? Jo, dafür machen wir dann irgendwie Gravitationswellenmessungen und etc. Wir wollen herausfinden, woraus bestehen solche Photonen oder andere Teilchen, wie setzt sich das zusammen? Das kriegen wir mit der Teilchen hin. Dann haben wir aber Probleme, so ein Licht kann auch noch was anderes. Es kann nämlich zum Beispiel Interferenz zeigen oder es kann polarisiert sein. Polarisiert, das nutzen wir im LCD dauernd, weil sonst würde das Ding nicht richtig funktionieren. Fotografie-Profis sind da auch sehr dankbar drüber, dass sie Polfelder verwenden können, um Reflexionen zu vermeiden. Interferenz ist auch was ganz Feines, das nutzen wir auch. Also wir nicht, aber in der Natur wird das sehr häufig verwendet, um besonders schöne Farben in der Biologie zum Beispiel herzustellen. Also alle Schmetterlinge, alle Vögel haben diesen schillernden Effekt und das ist ein Interferenzeffekt an dieser Stelle. Und das können wir nicht mit dem Teilchen erklären. Das geht nicht. Ein Teilchen kann sowas nicht. Ein Teilchen kann nicht mit anderen Teilchen sinnvoll interagieren. Das ist in der Physik nicht drin. Das geht nicht. Deswegen ist das ein entsprechender Dualismus. Und diese Verarbeitung von diesen Lichtstrahlen, also die jetzt irgendwie durch unser Auge hineinfallen, wollen wir ja auch verstehen. Und was passiert da? Das heißt, es geht erstmal durch die Linse, durch den Glaskörper im Auge auf die Retina. Da empfehle ich dann auch eine entsprechende Vorlesung aus der die im Wintersemester dann stattfindet mit Visualisierung. Da gehe ich dann ein bisschen tiefer drauf ein, wie das dann entsprechend funktioniert. Dann werden dann diese Daten irgendwie aufgenommen, über das optische Chiasma verteilt bis hinten in den visuellen Cortex. Das sind die Brodmann-Areale 18 und 19, in denen dann wirklich erstmal grundlegende Operationen gemacht werden, wie was ist eine Form, was ist eine Textur, welche Farben nehme ich wahr. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist das ein Mensch, ist das ein Stift, ist das ein Laptop, ist das ein Beamer, das sind schon höhere kognitive Fähigkeiten, die wir auch beeinflussen. Also das ist gelerntes Wissen. Bis zu dem Punkt V5 ist das alles passiv, da können wir gar nicht viel drauf Einfluss nehmen. Außer der Tatsache, wir gucken nicht hin. Mehr geht nicht. Oder wir haben eine Störung in dem Bereich, aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Das heißt, warum betrachten wir das? Es geht hier hauptsächlich um die Bewegungswahrnehmung. Das heißt, wie nehmen wir überhaupt wahr, dass sich ein Objekt über die Zeit verändert? Also das ist eine Bewegungswahrnehmung in erster Linie. Und das ist eine eigene Qualität und die ist auch entsprechend in einem eigenen visuellen Komplex, das ist der V3, das hat sogar einen Komplex, ist das Ding schon genannt worden, das ist kein Areal mehr, es ist ein eigener Komplex, man weiß nicht, wo das alles hingeht, ist das in den entsprechenden Bereichen hier hinten, also das ist alles da hinten, wenn man einen Schlag auf den Hinterkopf kriegt, sieht man auch relativ häufig sehr, sehr viele Sterne, oder wenn man sie entsprechend hinten auf den Kopf kriegt, passiert das eher, als wenn ich auf die Nase falle. Und wenn man eine Störung in dem Bereich V3 zum Beispiel hat, hat man extreme Probleme, Bewegungen wahrzunehmen. Also das kann eine der Auswirkungen sein, die da drin ist, weil da die hauptsächliche Verarbeitung passiert. Eben auch mit dem mittleren Temporallappen ist das verbunden. Wie der Temporal schon sagt, das ist eine zeitliche Komponente. Hier findet eine Integration über die zeitliche Dimension hinweg. Also wir versuchen, Signale aufzuarbeiten und reagieren darauf, wenn sich das entsprechend ändert. Es gibt die neuesten Erkenntnisse dazu, es gibt auch in der Retina selbst, gibt es auch noch einzelne eigene Rezeptoren, die auf Bewegung schon reagieren, aber nicht in einem zusammengeschalteten Kontext, sondern die sagen einfach nur, okay, da ist was, was vorher nicht da war. Das ist ein sehr kurzer Zeitablauf, wo hier wirklich schon, also das erste sind dann so Mikrosekunden und hier sind es dann schon Millisekunden, also wir gehen so langsam mal in Dimensionen, wo wir das auch verstehen können. Sind es aber noch sehr, sehr kurze Zeitbereiche. Und dadurch stellt sich jetzt auch die Frage, ab wann nehme ich das eigentlich nicht mehr als eigenes Bild wahr? Und dafür gibt es nach der ISO sogar eine entsprechende Norm, die das definiert, wann tritt das ein. Das fällt unter die sogenannte Critical Flicker Fusion. Das ist eine Flimmergrenze für eine Impulsanregung. Das ist hier extra mit zwei Ausrufezeichen, das ist eine Impulsanregung. Das sind wirklich einzelne Impulse. Kein Punkt bewegt sich auf dem Bildschirm, sondern ich sehe nicht mehr, dass dieser Punkt einzeln aufblitzt. Das ist ein einzelner Impuls. Der gilt für 95% der Betrachter, also nicht für jeden. Das ist auch so das, was man messtechnischer sieht oder auch kennt. Es gibt Leute, die sehen 60 Hertz flimmern. Es gibt Leute, die sehen das eben nicht. Es gibt Leute, die sehen 90 Hertz flimmern. Und es gibt Menschen, die sehen das nicht. Das ist auch eine Übungssache an dieser Stelle. Dann haben wir das getestet unter Near-Worst-Case-Bedingungen. Also so schlecht, wie es eigentlich nur geht. Weil im Optimalfall können wir immer das konstruieren, aber wir wollen eigentlich wissen, ab wann tritt das denn auf jeden Fall ein. Deswegen Near-Worst-Case. Man nimmt dafür zum Anregen einen schnellen Phosphor, den P31, das ist auch entsprechend genormt. Und man betrachtet das unter einem 70-Grad-Sehwinkel. Also nicht frontal, sondern entsprechend gedreht, damit eben nicht das Licht als Hauptimpulsanreger zu viel Intensität erzeugt, sondern wo ist denn quasi die Wahrnehmungsschwelle an dieser Stelle. Weiterhin kommt ein einheitlich weißer Bildschirm dazu. Das wird schon extrem schwierig, das nachzustellen, deswegen macht das keiner mehr. Und dann kommt man auf diese Trivialformel hier unten, direkt zum Nachvollziehen, ganz offensichtlich. Man stellt fest oder man hat festgestellt, dass abhängig von der durchschnittlichen Bildschirmhelligkeit das variiert und natürlich nach diesem Standardabweichung für Intervalle, die ST-Inter, die sich wie folgt entsprechend definiert. Das kann man dann in einer Tabelle nachlesen. Da hat man das dann einfach quasi ausgerechnet, diesen Korrekturfaktor. Gibt es eine schöne Liste, kann man das nachsehen. Und das ist dann entsprechend für die Helligkeiten die unterschiedlichen Mischgrenzen. Und was man auch sieht, je dunkler das ist, also 25 Candela pro Quadratmeter, ist die Frequenz wesentlich niedriger als für 400 Candela. Also das wird schon, je heller das Ding wird, desto besser sehen wir das. Dann haben wir das natürlich getestet mit, mit einem 70 Grad Sehwinkel. Gerade in der Peripherie sind Menschen extrem gut, Bewegungen wahrzunehmen. Das ist vor allem evolutionär bedingt. Das waren früher die Predatoren, irgendwelche Räuber, Tiger, Säbelzahntiger, Varianten davon, irgendwelche Mammuts, die mal an der Seite vorbeirennen. Die sollten uns vielleicht eher aufregen, als irgendwie das Feuer, das direkt vor unserer Nase brennt, weil das ist irgendwie was, das bewegt sich zwar auch dauernd, aber das haben wir ja schon im Blick, das ist nicht so wichtig, sondern das, was außenrum passiert, ist wichtig. Und deswegen sind wir da als Menschen auch evolutionär drauf getrimmt, das entsprechend zu erkennen. Deswegen hat man auch einen relativ großen Sichtwinkel da noch genommen. Und das stellt man relativ schnell fest. Wer von euch, also gerade bei der dunklen, wo man sagt, ich brauche mindestens 69 Hertz, damit das zusammenläuft, das ist in der Peripherie bei 70 Grad. Das heißt, wenn man das richtig macht, dann kann man auch Neonröhren flackern sehen. Auch wenn sie, wenn man hinguckt, nicht mehr flackern. Das, also es kommt auf das Beleuchtungsszenario an, auch wie hell das ist, das ist ja auch mit drin. Aber wenn das eine richtige Lichtstärke ist, dann sieht man, wenn man nicht hinschaut, dass das Licht flackert. Weil wir da eben sehr empfindlich sind. Das trifft auch nicht auf jeden zu, aber das ist genau dieses Phänomen, was da zum Tragen kommt. Eben, wie gesagt, die Neonröhre. Oder wenn man es entsprechend auch in der Peripherie nimmt, bei nicht so guten LCD-Monitoren, gerade bei den früheren war das durchaus sehr häufig der Fall, hat man das auch sehr gut gesehen. Das ist inzwischen besser geworden, weil die eben auch ihre Tricks damit reinbauen, dass das nicht mehr passiert. Und das geht eben auch wieder eben auf diesen Phi-Effekt mit hinein. Die Bewegung basiert auf Erfahrung und Konsistenz. Das heißt, wir versuchen irgendwie was Logisches zusammenzumachen. Also wenn ich jetzt nach vorne laufe, ich sehe kurz was nicht und dann laufe ich dann immer noch weiter, dann bin ich durchgelaufen, das ist Erfahrung. Und dann fange ich auch an, das entsprechend zusammenzusehen. Also wenn ich den Arm bewege, dann seht ihr den nicht immer, aber ihr habt dann entsprechende Abtastpunkte und ihr interpoliert das zusammen, das muss eine konsistente Bewegung sein. Der Arm ist nicht mittendrin weg. Das passiert nicht. Gibt es dann auch sehr schöne Wahrnehmungsstudien noch, dass man mitten im Gespräch dann auch Leute austauschen kann, wenn man das richtig macht, indem man kurz eben die Best-Fit-Erfahrung ausnutzt und sagt, da läuft irgendwie ein Störfaktor durchs Bild und dann tausche ich die Person hinten dran aus, die genauso da steht, aber ganz hat auf einmal einen Bart und erzählt irgendwie immer noch genau dasselbe und ich krieg's gar nicht mit, dass das eine andere Person ist, weil es passt immer noch ins Bild. Es ist immer noch die Person, die da steht, die interessiert mich ja eigentlich gar nicht, aber ich rede mit der weiter, als hätte ich vorher mit ganz falsch schon mit ihr geredet. Das geht ja auch so ein bisschen mit rein. Wenn es um kontinuierliche Veränderungen geht, also nicht um Impulse, sondern irgendwas, wo ich quasi eben diese Bewegung habe, ich kann das nachvollziehen, also kein Flackern, sondern wirklich was Kontinuierliches, dann ist das auch wieder situations- und bildabhängig, also was ist die Information in diesem Bild, und die liegt irgendwo zwischen 8 und 50 Hertz. Also wir können Situationen bauen. Der Taumatop ist ein so Beispiel, das wird eher in diese 8 bis 10 Hertz Richtung gehen, weil so schnell kann man das Ding nicht drehen. Wohingegen dann in anderen Situationen 50 Hertz nicht ausreichen, weil da eben die Beleuchtung so derartig ist, dass das nicht zusammen fusioniert. Dass es immer noch so aussieht, als würde das Stottern, Rucken oder Einzelbilder sein. Obwohl das schon in typischen anderen Szenarien eine flüssige Bewegung wäre. Also man merkt schon, gerade so Bewegungswahrnehmung ist allein aus der Physiophysik gesehen ein sehr komplexes Thema. Da gibt es auch einzelne Forschungsgebiete drauf, die nichts anderes machen, als sich damit zu beschäftigen. Aber grundsätzlich können wir das schon mal darauf einschränken. Es gibt zwei verschiedene Effekte, die wir betrachten. Einmal Flimmern, also Impulsanregung, und einmal eine Bewegungskontinuität. Wie kann ich eine kontinuierliche Bewegung wahrnehmen? Und hier werden wir auch hauptsächlich unseren Fokus drauf legen. Also das ist das, was uns interessiert. Das heißt, dafür gibt es dementsprechend auch unterschiedliche Schwellwerte. Deswegen nicht drauf reinfallen, wenn man dann um eine Flickr Fusion redet, sondern wie sieht es eben für die Bewegungskontinuität aus, dass ich sagen kann, das ist ein homogenes Bild, das sieht aus wie ein Video, das ich anschauen kann und nicht das Gefühl habe, das stockt die ganze Zeit. Gut. Jetzt wissen wir, warum das alles so ist. Das ist ja schon mal gut. Wir haben einzelne Bilder, die wir quasi bewegen. Wir halten uns an die Bewegungskontinuität. Dann können wir also auch Bewegungen simulieren oder rekonstruieren, die wir irgendwie aufgenommen haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche schönen Schritte muss ich dafür durchgehen, dass ich am Ende auch ein sinnvolles Produkt hinten bei rausbekomme. Und die klassische Animationspipeline unterteilt sich in die folgenden 6 Punkte. Einmal die Pre-Production, Object Modeling, Scene Modeling, dann Animation als eigenen Block, das Production Rendering und die Post-Production. Das Interessante, also das ist die klassische, heutzutage fällt es sehr schwer, die 3, respektive die 4, gerade auch das Production Rendering mit immer leistungsfähigeren Rechnern, wird immer schwieriger auseinanderzuhalten und nimmt auch immer mehr Einfluss auf die anderen. Wenn man dann sagt, ja, im Endprodukt sieht das aber nicht gut aus, dann muss ich trotzdem nochmal vielleicht mein Objekt überarbeiten oder die Szene ein bisschen anpassen, andere Beleuchtungsparameter verwenden, bevor ich dann sage, ich rendere das nochmal, damit das gut aussieht. Kann auch sein, dass die Bewegung entsprechend hakt, weil ich da irgendwas gemacht habe, was nicht gut aussieht. Das heißt, das ist nicht immer klar trennbar und wir haben sehr viele Interpedenzen, also Abhängigkeiten zwischen diesen einzelnen Schritten, die sich nun mal ergeben. Man versucht natürlich irgendwo eine klassische Pipeline zu machen, so nach dem Motto, okay, liegt auch irgendwo logisch, ich fange an, ich erstelle erstmal ein Konzept. Was ist so die Idee, die ich überhaupt transportieren möchte? Kann ich vielleicht so eine Story machen? Das kennen wir im Film. Es gibt erstmal ein Drehbuch. Solange es kein Drehbuch gibt, macht keiner einen Film. Warum? Weil ich erstmal gar nicht weiß, was ich überhaupt machen muss. Das heißt, hier fällt auch runter Screenplay. Ist das ein lineares Medium, mit dem ich agiere, oder ist es nicht linear? Also ein Computerspiel ist klassisch nicht linear. Es läuft nie gleich ab. Aber es sollte irgendwo das Alleinstellungsmerkmal eines Spiels sein, dass man mit ihm interagieren kann und es auf einen reagiert. Ansonsten ist es ja doch wieder nur ein Video. Damit ich diese Idee irgendwie anderen mitteilen kann, brauche ich ein Storyboard. Also das hat sich so klassisch etabliert. Da gibt es verschiedene Schwerpunkte. Es gibt eins, das ist konzeptionell, wo ich einfach nur mal grob meine Ideen versuche zu visualisieren, wo ich Presentation mache, also wo ich es verkaufen möchte, dass mir jemand dann sagt, hier, da kriegst du 5 Millionen, kannst ein tolles Produkt mitmachen. Und dann nochmal eine andere Variante, die dann eben auf die Produktion abzielt, dass ich einzelne Schwerpunkte hervorhebe, wo muss ein Schnitt sein, was ist eine Szene, die ich einmal aufnehme, wie oft kann ich die wiederverwenden, nicht quasi die Idee abzuzeichnen, sondern was muss ich wirklich real herstellen. Und die Character Sheets gehen dann schon mehr so ein, so auch was Schauspieler dann bekommen. Was ist das eigentlich für ein Typ, den ich hier verkörpern soll? Aber das ist auch für entsprechende Animationsdesigner wichtig, dass ich das richtige Feeling aufbaue und sage, das ist jetzt irgendwie irgendein arroganter Mensch oder sowas. Der hat ja ein ganz anderes Gehabe und anderes Auftreten als jemand, der sehr schüchtern ist. Nur mal um sehr extrem große Unterschiede aufzuzeigen. Und da fällt natürlich auch noch mit rein, wie will ich eigentlich die Produktion wirklich durchführen? Wie viele Leute habe ich? Bin ich alleine? Dann mache ich es anders, als wenn ich sage, okay, ich bin Head of Department und ich habe 100 Leute unter mir. Ja, dann muss ich eben das anders aufteilen, aber ich habe natürlich auch vielleicht einen wesentlich größeren Outcome. Aber wenn ich das nicht plane, dann habe ich 100 einzelne Lösungen, die nicht zusammenpassen. Also das muss man zusammenrechnen. Das Budget ist natürlich auch ganz wichtig. Ja, also wenn 100 Leute sind oder ich 100 Leute habe, habe aber nur 1.000 Euro, dann sollte ich vielleicht nicht alle 100 draufschmeißen, weil die kriege ich nicht bezahlt. Wie sieht es aus mit den Ressourcen? Und zwar Ressourcen von, welche Vorerfahrung haben die Leute? Was habe ich denn in-house vielleicht schon mal produziert? Worauf kann ich mich beziehen? Was kann ich wiederverwenden, ohne dass ich alles neu machen muss? Und das fasse ich alles zusammen in einen Zeitplan. Ja, Projektmanagement kommt immer wieder, tut immer wieder weh. Zeitpläne sind toll, man muss sie einhalten, aber meistens läuft es dann doch hinaus, es ist eine Woche vor Deadline, wir müssen mal arbeiten. Also das versucht man natürlich zu vermeiden, indem man die Zeitpläne versucht realistisch zu setzen und sie so zu realisieren und sich auch selber dran zu halten. Und das ist dann so die Aufgabe eines Projektmanagers, klassischerweise dann sagt, wir haben aber in 3 Wochen Deadline, hier hatten wir schon eine Zwischenvereinbarung, die ist noch nicht erreicht, müssen wir vielleicht irgendwelche Maßnahmen einleiten, mehr Ressourcen reinpumpen oder irgendwelche Anforderungen herunterschrauben. Das Object Modeling ist dann quasi schon der erste Schritt des wirklichen Agierens. Ich brauche einen Charakter, ich brauche vielleicht einen Laptop, den ich zu- und aufklappen kann, weil ich gesagt habe, der soll damit rein. Ich brauche verschiedene Charaktere, ich möchte meine Stühle, die ich durch die Gegend schmeiße, die müssen an folgenden Stellen, sollten die idealerweise zerbrechen. Das soll auch nicht aussehen, als wäre das billig. Ja, das heißt, das fällt da alles mit rein. Erster Punkt, geometrisches Modellieren. Da gibt es verschiedene Arten. Ich kann das implizit machen, ich kann das explizit machen, ich kann einen Scanner verwenden, ich kann Computer-Aided Design Techniken verwenden, um die entsprechend eine Akquise durchzuführen. Wo kriege ich die Sachen her? Muss ich die alle selber machen? Wie mache ich sie selber? Geht dann entsprechend mal in prozedurales Modellieren, gerade wenn es um Landschaften geht oder irgendwas, was randomisiert sich gut darstellen lässt, sind dann eben Fraktale oder Grammatiken the way to go, sage ich mal. Damit lebt man sehr gut, damit kriegt man sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse, die auch nicht so aussehen, als würden sie einfach ein Klon von sich selber sein. Das ist ja auch immer ein Problem, was man zum Beispiel bei Herr der Ringe hatte, wenn ich da irgendwie 100.000 Söldnerarmee hinstellen will mit Orks, dann sollen die Orks ja auch nicht alle gleich aussehen, sondern die sollen sich ja durchaus vielleicht noch in Nuancen unterscheiden. Sie sind zwar alle Orks, aber immer noch Individuen an dieser Stelle. Das heißt, ich muss entsprechend Eigenschaften anpassen, Körpergröße, Breite, Gesichtszüge in einem gewissen Intervall, das quasi möglich ist. Und dadurch kriege ich dann durch prozedurales Modellieren die Masse heraus, das aussieht, als würde es immer noch nicht künstlich aussehen. Weil es geht hier hauptsächlich darum, nicht künstliche Sachen zu machen, sondern es soll plausibel sein. Man kann es auch symbolisch modellieren, darunter fällt eben Kinematik oder andere dynamische Eigenschaften, die wir versuchen zu kodieren. Kinematik, also wie kann ich sagen, Charakter macht dies. Das ist schon so ein bisschen weitergehend auch in die Animation mit hineinschielend, deswegen ist es schwer zu trennen. Aber das muss man auch mit reindenken, möchte ich das überhaupt so animieren oder sage ich von vornherein, ich mache ein Motion Capturing Verfahren. Es gibt weitere Modellierungsverfahren, entsprechendes Surface-Modeling-Verfahren. Wie sieht es aus? Wie kriege ich die richtige Farbe? Wie sieht Haut aus wie Haut? Ganz schwere Frage. Das geht in die Richtung von BRDF. Für Haut brauche ich sogar eine Bidirectional Subsurface Scattering Distribution Function. Also ich muss Lichtverteilung innerhalb der Haut betrachten. Ich brauche spezifische Lichtquellen. Ich möchte ein bestimmtes Szenario herstellen. Das sind dann auch so klassische Probleme, die man bekommt, wenn man einen Film dreht. Ich möchte das bei strahlendem Sonnenschein machen. Ist schlecht, wenn es gerade regnet. Ja, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo es schneit und ich will jetzt irgendwie Sommer, Sonne, Sonnenschein haben, muss ich vielleicht doch auf die andere Erdhalbkugel irgendwo hingehen, damit ich dieses Szenario auch wirklich garantiert bekomme. Im Computer können wir das vielleicht doch noch eher kontrollieren, haben wir andere Probleme. Formatkonvertierung sollte man ansprechen, das kostet auch immer Zeit, weil wir haben vielleicht schon einen entsprechenden Pool an Informationen vorbereitet und können darauf zurückgreifen, aber Kunde oder für das Ergebnis brauchen wir das in der neuesten Technik und die passt nun mal nicht in das, was wir bisher immer gemacht haben. Das ist definitiv ein eigenes Problem. Schön, wenn wir jetzt ein Objekt haben oder alle Objekte, die wir brauchen, dann können wir auch eine Szene beschreiben. Klassisches Computergrafikproblem, sagen wir, okay, das ist die Summe der Objekte, positioniert und orientiert und gegebenenfalls auch skaliert. Wir haben eine Beleuchtung, die lokal und global stattfindet. Wir haben einen Hintergrund, was ein eigenes Objekt ist. Wir haben eine Umgebungseffekte, volumetrische Effekte, Nebel, Dunst, Rauch oder lokale Effekte, die dann auf einzelne Elemente noch mit einwirken, Partikeleffekte, was wir alles nicht noch brauchen. Und wir haben alle unsere Kameras in der entsprechenden Szene positioniert. Kameras werden teilweise nicht als Teil der Szene betrachtet. Ich nehme sie aber hier explizit mit hinein, weil sie doch das Ergebnisbild stark beeinflussen. Also es kommt dann auch drauf an, welche Literatur man zu Rate zieht, die dann sagt, Scene Modeling hat mit Kamera nichts zu tun. Die machen dann einen eigenen Punkt für die Kamerapositionierung, weil das auch nicht gerade ein unwichtiger Punkt ist. Weil je nachdem, wie ich die Kamera setze, kann ich unterschiedliche Eindrücke produzieren. Diese Punkte sind teilweise auch in Animationssystemen bereits komplett verankert. Das heißt, ich brauche sie nur noch mit den Objekten zu füttern und zu sagen, so sieht das aus, die bewegen sich jetzt da lang, da gibt es Pfade, die machen genau das, was ich will. Und dann drücke ich auf den Play-Button und rendere mir mein Video raus. Also das geht inzwischen auch. Die Animation ist dann die Belebung der Szene. Also was machen wir eigentlich? Wir rechnen hier immer in Zeiteinheiten. Die Frame ist das Standardmaß. Wir rechnen immer in Frames. Deswegen wird dann auch in Videoproduktionen gibt es Stunde, Minute, Sekunde und Bild. Also den Frame als Zeiteinteilung. Damit man auch sagen kann, im Bild 17 bei Minute so und so ist irgendein Fehler. Dann kann ich den auch explizit adressieren und kann das herausheben. Was halt aus klassischen Videotransfer-Geschichten noch kommt, sind dann die Halbbilder, die Fields, die dann eben besonders bei Übertragungen zum Trage kommen, dass man sagt, da ist irgendwie was schiefgelaufen, warum ist das schiefgelaufen, um das entsprechend herauszuheben, warum da etwas vielleicht nicht so passiert ist. Das ist veränderbar, also das soll sich natürlich verändern, ne? Ist ja auch wichtig, ich meine, wir wollen es ja auch beleben. Aber prinzipiell ist natürlich Theorie nicht Praxis, auch wenn Theorie sagt, dass die Praxis genauso ist. Wir haben da sehr viele Einflussfaktoren. Wir können natürlich alle Objektparameter verändern. Wir können sagen, wir wollen das über die Zeit verändern, dass jemand größer, kleiner wird, sich im Kreis dreht oder die Gesichtsfarbe langsam gegen grün geht, weil ihm schlecht wird. Wir können aber auch alle Szenenparameter verändern. Wir können die Kameras bewegen, wir können die Beleuchtungsszenarien ändern. Und wir können natürlich auch die Rendering-Parameter zu dieser Animationszeit noch beeinflussen. Das heißt, hier möchte ich ein anderes Beleuchtungsverfahren verwenden, weil das einfach besser aussieht. Und diese Variabilität an der Stelle ist ein ganz eigenes Problem. Ich werde totgeschlagen, im wahrsten Sinne dieses Wortes, mit den Möglichkeiten, die es gibt. Und dafür muss man eben auch schon in der Pre-Production sich sehr stark einschränken. Deswegen kommt das so früh und deswegen ist dieses Konzept von vornherein so tief verankert, damit ich eben nicht sagen kann, ich könnte ja auch Fotorealismus mittendrin reinbringen, hat da gar nichts verloren, brauche ich mich nicht mit zu beschäftigen. Aber wenn ich das von vornherein sage, ich will das, brauche ich mich nicht damit zu beschäftigen, wie Disney irgendwas animiert hat. Es gibt da sehr viele Methoden, das kann man interaktiv machen. So, ich mache quasi wirklich jeden Frame für jeden Frame. Ich kann das modellgesteuert machen. Ich sage, es gibt bestimmte Aktionsmuster, die definiere ich einmal vor, die laufen dann ab, das können auch prozedural sein, das können akquirierte Animationen sein, das sind die typischen Motion Capturing Verfahren, dass ich dann sage, okay, wenn diese Situation eintritt, dann spiele bitte das ab, aber eben in der Szene, das kann dann so aussehen, dass so ein Mensch da auf der Stelle steht und sich nicht bewegt, ja, dann läuft zwar die Animation, aber die entsprechende Verkettung in der Szene ist nicht drin, schöne Bugs, findet man immer wieder. Das geht dann eben dann so rein, welche Methode ich verwende und wie ich das entsprechend dann realisiere. Virtual Scoping habe ich dann in der Motion Capture Vorlesung auch noch was dafür. Tolle Technik. In diesen drei Schritten ist es natürlich so, dass wir auch immer eine entsprechendes Rendering haben. Wir wollen ja auch sehen, was wir da machen. Das heißt, wir haben eine Visualisierung der 3D-Szene, klassisch dann Blender oder Maya, wo wir die Objekte positionieren, wo wir vielleicht auch die Interaktionen definieren und vielleicht so ein bisschen in die KI-Richtung reingehen. Aber das hat nichts mit Production Rendering zu tun. Das heißt, die Pixel-Repräsentation aus den Geometrien und den Merkmalen hat an diesem Punkt eine sehr, sehr hohe Qualitätsanforderung. Und das sogar bei nicht-fotorealistischen Anwendungen. Also wir wollen, dass das so aussieht, wie ein Designer oder ein entsprechender Kreativkopf sich gedacht hat, dass das aussehen soll. Wenn das nicht die Farbe ist und nicht in dem richtigen Licht erscheint, wie er das gerne hätte, dann müssen wir das alles nochmal machen. Das ist so. Wir müssen hier auch Punkte ansprechen wie Anti-Aliasing im OS-Bereich, aber auch Motion Blur im Zeitbereich. Ist Motion Blur überhaupt gewollt? Also dieses Bewegungsverschwimmen, dass es nicht scharf ist zu jedem Zeitpunkt, weil das ist auch eine Bewegungsverfolgung. die wir Menschen produzieren, aber die ein System simulieren muss. Und deswegen unterscheidet man auch ganz knallhart zwischen Produktionsrenderer und Work-Renderern, also die, die wirklich für die Arbeit da sind, um das System aufzustellen und entsprechend Abhängigkeiten zu erklären. Das sind vielleicht auch andere Informationen, die sind auch nicht so qualitativ hochwertig. Die sind speziell für das interaktive Arbeiten gedacht. Also ich möchte relativ schnell sehen, ob diese Animation richtig funktioniert und nicht erst darauf warten, dass die Serverfarm mit dem fotorealistischen Renderer hinten dran nach 3 Stunden mir mal 20 Frames ausgespuckt hat, um dann zu sehen, okay, das war nix. Das muss man vielleicht trotzdem noch machen. Es gibt auch genug Fälle, wo das dann passiert, wo man sagt, okay, das Ding ist fertig, ich jag das durch den Production Renderer durch. Gibt es dann auch immer so, das waren dann die Anekdoten von dem einen Studenten vom letzten Jahr, der gesagt hat, sein guter Kumpel, der hat das 3 Tage vor Masterarbeit, Abgabe festgestellt, ja, es ist fertig, und hat dann in einem Frame einen Fehler entdeckt, der sich dann durchgezogen hat, und dann musste er in 3 Tagen nochmal alles nachrendern. Also erstmal Fehler finden, Fehler fixen und dann nochmal nachproduzieren, und das war, glaube ich, viel Stress. Er musste auch seinen Dozenten anfragen, ob er noch einen Rechner haben kann, wo er nochmal mehr drauf rechnen kann, weil sein eigener Rechner das nicht mehr hingekriegt hat. Ja, und das sind dann auf einmal Probleme, in die man sehr schnell reinrennt, obwohl man das eigentlich gar nicht so bedenkt. Das ist ein ganz eigener Kosten- und Problemfaktor, der hier nochmal aufgemacht wird, der das ganz speziell macht. Das sind dann auch so die Zeiten, die dann kommen. Das weiß ich von Ice Age 1. Da haben sie nur an dem Endvideo in der Serverfarm 4 Wochen gerechnet. Am Stück. In einer kompletten Serverfarm. Da geht Zeit drauf. Und da kann man nicht mittendrin mal sagen, oh, ich stelle mal noch einen Parameter um. Das geht nicht. Das muss fertig sein. Und da kann ich nicht mittendrin anfangen und sagen, ich mache alles anders. Und die Post-Production ist ein Zitat von mir letztes Jahr. Here things become beautiful. Hier macht man es wirklich schön. Da habe ich dann auch, kann ich schon jetzt mal ankündigen, für die letzte Vorlesung in diesem Semester wird es mein Kollege Arthur Katzun eine Vorstellung machen, was man denn alles noch im Post-Production machen kann. Also wie kriege ich das schön, dass die richtigen Farben sind. Gerade Farbnormierungen sind da sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass auf meinem Display sieht es gut aus, aber beim nächsten ist es irgendwie nicht mehr grün, sondern blau, weil irgendwie eine Farbverschiebung drin war, die ich nicht gesehen habe. Sowas muss man betrachten. Wie kriege ich das final dann auf ein Medium? Wie kann ich das überhaupt verschicken, die Delivery? Wie kriege ich da Vertonung mit rein? Das muss ja auch synchron sein. Ich kann ja nicht irgendwie, also es gibt nichts Schlimmeres als Lippenasynchronität. Ja, wenn man wirklich merkt, dass das nur so ein Overdub ist und das ist nicht lippensynchron, das ist was deutsche Synchronsprecher, warum die ihr Geld verdienen und warum die auch gerade auch international hoch angesehen sind, weil die sehr viel Zeit dafür investieren, wie übersetze ich denn aus dem Englischen etwas ins Deutsche, damit es inhaltlich passt und auch lippenbewegungstechnisch noch passt. Das sind 2 Probleme, die die angehen, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Die verdienen damit ihr Geld. Wie sieht es aus mit Schnitt? Also ich habe jetzt dann die ganzen einzelnen Szenen zusammengesetzt, dann auch wie im Film, welche Szenen möchte ich jetzt wirklich verwenden und wann setze ich wo welche Szene ein? Das ist ja auch nochmal, ich kann damit ein ganz anderes Feeling erstellen. Das merkt man ja auch, wenn man Filme betrachtet mit Director's Cut oder Extended Cut, was es da für Variationen gibt. Das ist schon schön. Also ich erinnere mich an Salt, den habe ich daheim. Den habe ich zuerst als Extended Cut gesehen. Und dann hat meine Frau, die das vorher als Director's Cut gesehen hat, gesagt, was ist denn das für ein Film? Das ist doch ein anderer Film. Ja, die haben nämlich ein paar Schlüsselszenen einfach rausgeschnitten und haben andere Szenen reingeschnitten und schon war der Film anders. Das ist ein anderer Film, weil die einfach ein paar Schlüsselszenen geändert haben. Ich meine, im Großen und Ganzen ist immer noch Angelina Jolie durch die Gegend gerannt und hat irgendwas gemacht, aber so ein paar Schlüsselszenen waren halt einfach nicht mehr drin und schon hat der Sinn des Films sich ein bisschen gewandelt. Und das kann ich nur durch den Schnitt erzielen. Natürlich haben wir auch noch Formatwandlung und Kompression mit drin. Will ich das dann eben als Full HD oder 4K Video oder mache ich da 380p oder 320p Video draus, was auch immer ich draus mache, ist egal. Das muss ich wissen, weil das ist dann auch die Frage, wo will ich das eigentlich hinschicken? Ist das irgendwie eine High-Polish-Werbung? Muss ich das eben in ein Kino bringen? Oder wird das nur eben lokal auf einem eigenen Rechner abgespielt? Was dadurch ergeben sich natürlich auch wieder einzelne Anforderungen an das System, die ich angehen muss. Und wie man vielleicht schon gemerkt hat, zwischen all diesen Punkten herrscht sehr große Abhängigkeit. Also ich kann eigentlich keinen Punkt ohne den anderen machen. Ich kann die Post-Production natürlich nur dann machen, wenn ich den Rest gemacht habe. Und ich kann die Pre-Production natürlich nur machen, wenn ich sollte ich machen, bevor ich das andere Zeug tue. Aber hier zwischendrin kann ich schlecht sagen, ich fange mit irgendwas an und wenn ich mich an diese Pipeline halte, bekomme ich am Ende das richtige Ergebnis raus. Es sind zu viele Funktionen, es sind zu große Systeme und die klassische Teilung der Pipeline funktioniert so halt nicht. Natürlich ist das die logische Reihenfolge, in der ich durchgehe, würde, aber ich kann eben auch zurück, was eben dem Prinzip einer Pipeline widerspricht. Eine Pipeline sagt ja, ich pumpe etwas durch. Ich habe nicht die Möglichkeit, nochmal zurückzugehen. Aber das ist, was hier in diesem Viererbereich klassisch passiert, was natürlich wieder eigene Probleme generiert. So, jetzt kommen wir mal zu diesem ersten Block. Was ist Pre-Production? Wer macht sowas? Was macht man da? Wann macht man sowas? Und wie vor allem? Oft ist das formalisiert. Es gibt verschiedene Rollen innerhalb dieser Pre-Production. Es gibt verschiedene Arbeitsschritte. Es gibt auch Abnahmen. Das heißt, ich erwarte ein bestimmtes Produkt und ich sage dir, dass, ob es diesen Qualitätsanforderungen entspricht. Dementsprechend natürlich auch die Anforderung. Das Entscheidende hierbei ist, welche Art ziele ich ab. Werbung ist sehr formalisiert. Da gibt es ein ganz striktes Regelwerk, an das man sich halten muss. Wenn ich eine Werbung machen möchte und von irgendjemandem Geld bekommen möchte, gehe ich an eine Werbefirma und die macht das nach Muster X und produziert mir dann mit ihren Kreativköpfen die Nonplusultra-Werbung, die ich haben möchte. Aber das ist extrem formalisiert. Das sind sehr kurze Zeitfenster in einem entsprechenden Werbeblock. Das ist sehr, sehr eingeschränkt. Industriefilm. Ultra Low Budget nennt sich das auch. Hat jemand von euch schon mal einen Industriefilm gesehen? So irgendwie so ein kurzes Schulungsvideo irgendwo aus einer Firma heraus, wo Gabelstaplerfahrer Klaus zum Beispiel, ne? Sowas in dieser Art ist das. Die sind eher weniger formalisiert, da geht es dann darum, hier Sicherheit einzuhalten und hier gelten folgende Richtlinien, die sind speziell auf eine Firma, die kann man auch schlecht austauschen, das heißt, das macht jeder mal so, wie er es gerne will. Kurzfilm ist in der Regel frei. Das liegt daran, dass die Kurzfilme halt auch sehr durch die Künstlerszene geprägt sind. Also die ganzen Shortfilm-Sessions, die da ablaufen, die sind nicht so anforderungstechnisch eingeschränkt. Da geht es dann einfach, ich habe eine Idee, komm, lass uns ein Video dazu machen. Gibt es natürlich auch die Anleihen aus dem Feature-Film, die sehr formalisiert sind. Also ich fange erst an mit einem Drehbuch und erst wenn ich ein Drehbuch habe, dann überlege ich mir, wen ich eigentlich haben möchte, der das spielen soll. Wie viel Geld kann ich dafür ausgeben? Wie viel Geld bekomme ich überhaupt? Wie überzeuge ich die Leute davon? So fängt es ja entsprechend an. Das sind dann die Arbeiten, die dann ein Regisseur machen darf. Irgendwie Leute zu akquirieren und zu begeistern, dass das ein toller Film wird. Lehrfilm, absolut no budget. Wir machen das mit einer Kamera, es gibt eigentlich gar keine Formalisierung an dieser Stelle. Also dieses Video, das wir erstellen, das läuft durch eine Pipeline, das ist klar. Ich habe meine Vorlesung gemacht, der gute Kollege hier hat sich hingesetzt, hat gesagt, hier stellen wir eine Kamera auf, wir haben uns vorher kurz abgesprochen, ich kriege hier ein Ansteckmikro und schon ist dieser Film produziert. Also das ist nicht wirklich sehr stark formalisiert, also ich musste nicht irgendwie ein Storyboard einreichen, damit er weiß, wann genau der Feature-Shot kommt, wenn ich hier vor der Kamera stehe und den Bildschirm sage und jetzt explodiert hier irgendwas oder so. Das ist nicht abgeklärt, das ist wenig formalisiert. Multimedia-Präsentationen sind auch sehr wenig formalisiert. Das geht eben dann auch so ein bisschen wieder hinein, eben aus diesen Lehrfilm-Szenarien heraus. Da fällt eben auch E-Learning mit hinein, wobei das dann schon professioneller wird. Das heißt, da ist schon wieder eine Form der Formalisierung mit drin. Man versucht eben schon wieder so Besonderheiten a priori herauszustellen, welche Anforderungen gibt es eigentlich, weil da gibt es dann halt eben immer die bösen Überraschungen, ja, das sieht dann halt nicht sehr gut aus und ja, die Leute wollen dieses Video nicht angucken und wir wissen nicht warum, ja, weil es halt einfach nicht formalisiert ist und die Leute ein paar Grundregeln nicht einhalten. Sollte man, macht man aber nicht. In Spielen ist es wirklich, also in der Regel formalisiert. Also ich rede jetzt nicht von Indie-Spielen, die irgendwie so 2-3 Entwickler oder ein einzelner Entwickler für sich macht, der macht sich darüber weniger Gedanken, wie läuft dann eigentlich so mein Spiel ab. Aber in den großen Firmen, Ubisoft, Konsorten, das ist auch richtig stark formalisiert. Also deswegen tendenziell, weil es einfach die große Menge an Spielmöglichkeiten gibt. Aber da ist das auch wirklich hart durchformalisiert, wie kriege ich überhaupt quasi mein Spiel überhaupt zum Mann. oder zur Frau, respektive an die Person. Wie veröffentliche ich das? Da gibt es dann auch entsprechende, ich muss eben wie ein entsprechendes Papier einreichen, wo drin steht, was soll dieses Spiel machen, wie hebt es sich von den restlichen Spielen ab, wo hat es Anleihen, wo passt es rein, damit ich es kategorisieren kann. Das ist also die Pre-Production an der Stelle ist auch formalisiert. Bei Installationen im Museum ist das dann auch wieder mehr frei, weil man nicht weiß, okay, was will ich eigentlich machen, da gibt es keine richtigen Regeln, da geht es eher so durch die eher frei durch die Gegend. Allgemein ist der Grad von Arbeitsteilung und Risiko, also Grad von Arbeitsteilung und Risiko bestimmt den Grad der Formalisierung. Je mehr Geld ich reinpumpe, desto eher werde ich anfangen, eine Formalisierung davon zu machen, damit ich auch sicher weiß, am Ende kommt das auch raus, was ich haben möchte. Ja, wenn ich mehr Risiko habe, also wenn ich sage, ich muss viel Eigenkapital mit hineingeben und das kann funktionieren, muss aber nicht, je schwieriger und risikoreicher das wird, desto eher werde ich versuchen, das irgendwie in strikte Regeln reinzupressen, um das garantieren zu können. Das bringt uns natürlich dazu, Risiko ist Geld. Geld ist Budget. Und wie sieht das ungefähr so aus? Einige Preise, die richten, sind auch schon ein bisschen älter. Man findet leider nicht mehr so gut aktuelle Sachen. Ne? Also hier Anteil von Deutschland von 98. Die hat man immerhin schon mal in Euro umgerechnet. Das ist ja schon mal was. Aber es geht mehr so um die Richtung. Da hat sich auch nicht allzu viel getan. Was passiert hier? Im Film haben wir Major Production, sagen wir alles, was über 5 Millionen US-Dollar sind. Das verschiebt sich je nach Inflation natürlich ein bisschen nach oben, aber in dieser Größenordnung sagen wir, okay, das ist eine Major Production, hier wollen wir eine starke Formalisierung haben. Und bei der Limited Production, da haben wir halt nicht so viel Geld, da schauen wir halt einfach mal, okay, B-Besetzung, C-Besetzung, am besten gar kein Promi, weil den können wir uns gar nicht leisten. Da erwarten wir aber eben auch nicht, dass so viel Impact generiert wird. Beim Fernsehprogramm sind die Zahlen überraschenderweise identisch. Also das, was man auch immer so denkt, wenn man so eine Fernsehserie, gerade im US-amerikanischen Fernsehen, die Seriendarsteller verdienen in der Regel wesentlich mehr als für einen entsprechenden Film. Also man kriegt ja dann entsprechend für einen Serienteil, also für eine Folge bekommen die dann ihr Geld, das sind dann 250.000 Dollar. Ja, dann sind 22 Filme drin, das sind auch schon ein paar Millionen. Ja, das summiert sich dann auch relativ schnell zusammen. Und dann macht man in der Regel ja nicht nur eine Staffel, sondern irgendwie 8 und schon ist man irgendwie reich und braucht irgendwie nicht mehr viel machen. Ja, aber den Impact muss man erstmal haben. Aber das entscheidet sich natürlich auch bei der Major Production. Ich suche natürlich Leute, die auch dieses garantieren können, dass ich diesen Impact garantiere, dass viele Leute das schauen, damit ich das Geld auch wieder reinbekomme. Bei Multimedia-Produktionen war der Anteil Deutschland 98, Anteil unter 50.000 Euro bei 64%. Da hat sich nicht viel dran getan. Also diese Grenze hat sich nicht wirklich verschoben. Sie ist tendenziell sogar noch eher nach unten gegangen. Das heißt, wir werden wesentlich mehr Produktionen im Multimedia-Bereich haben, die unter 50.000 Euro liegen, weil ich kriege das ja schon billig hin. Das war 98, wo es wirklich nur noch spezielle Firmen das überhaupt gemacht haben und über 200.000 Euro finde ich keine einzige wirkliche Multimedia-Installation innerhalb von Deutschland. Entschuldigung. Und jetzt können wir uns mal hier so von 2013 mal so ein paar Preise ansehen, wohin sich das so entwickelt hat seit diesen ersten Anzahlen. Also ja, es ist eine Major Production, wenn es über 10 oder 5 Millionen US-Dollar geht. Aber das sind irgendwie nicht die Filme, die man kennt. Warum ist das so? Weil selbst so kleine Filme wie Avatar 237 Millionen US-Dollar gekostet haben. Ja, die pumpen da ordentlich Geld rein. Da geht natürlich viel Geld für Schauspieler rein, aber da geht auch entsprechend viel Geld für CGI und Konsorten mit hinein. Und der meiste Kuchen von dem, was jetzt nicht Schauspieler ist, geht dann eben in die Post-Production, das entsprechende Shipping mit Werbung. Wie kriege ich das und auf den Markt, dass da jeder auch diesen schönen Film sehen möchte. Flucht der Karibik nur 300 Millionen. Das ist ganz wenig. Avengers 220 Millionen. Also das sind schon irgendwie keine Zahlen mehr, mit denen man gut leben kann. Also ich hätte auch gern was davon, ich krieg's aber irgendwie nicht. Aber ich versuche mein Bestes. Und wo sieht das aus? Das Hauptgeld landet im Projektmanagement in der Konzeption. Das ist einfach so. Das meiste fließt einfach in irgendwie einen riesen Overhead. Das macht für die Kostenkalkulation 70% aus. Und Produktion und Test Da gibt es dann auch im Video gibt es ja Testläufe, man guckt, ob das Produkt, das man jetzt so zusammengeschnitten hat, auch der Zielgruppe gefällt. Gibt es dann immer so schöne Kinovorführungen, wo man reinkommen kann, wenn man die richtigen Leute kennt, was man einfach mal so sieht, damit man auch schön befragt, fandst du den Film toll, ist das quasi die Erwartung, passt das zusammen? Da geht natürlich auch noch ein bisschen Geld rein. Was noch dazu kommt, wir müssen Gebühren bezahlen, Deutschland GEMA oder GEMA, wir haben es gerade jetzt in der Uni-Bereich mit VG Wort, welche Rechteverwertung ist das zum Beispiel, dass da eben draufstehen darf, dass ich zum Beispiel Coca-Cola zeige als Dose. Da will ja Coca-Cola vielleicht auch ein bisschen Geld dafür haben, dass ich die schöne Dose da zeige. Ist ja nicht so, dass sie mir Geld geben, dass ich Coca-Cola zeige, auch wenn ich werbe für die. Nein, die wollen Geld dafür haben, weil das fällt eben unter Lizenz. Ja, so ist das. Du verwendest das ja, das ist ja denen ihr Name. Die haben den entsprechenden Hoheitsrecht. Wenn sie gut, wenn das ein Riesenfilm wird, dann sind sie vielleicht sagen, okay, wir wollen nicht ganz so viel. Packaging, wie verschicke ich das? Das ist klassisch gewesen im Kinofilm oder auch bei den Computerspielen. Ich muss irgendwie eine Computerschachtel packen, die muss ich drucken, da müssen die ganzen Handbücher rein, da müssen irgendwie ein Datenträger rein, das muss ich irgendwie quer über die Weltgeschichte schicken. Das muss möglichst alles gleichzeitig sein. Die sollen ja nicht mit 8 Wochen Unterschied da irgendwo ankommen. Hat man natürlich versucht, klappt selten. Im digitalen Zeitalter ist das immer noch ein Problem, weil wie schicke ich mal irgendwie mein 4K-Video mal so nebenbei durch die Gegend, sodass nur derjenige, der am Ende auch das Video wirklich nur kriegt und nicht zwischendrin immer sagt, ich habe das Bootleg, ja, weil das will man ja nicht, weil wenn das mit 4K zum Beispiel rauskommt, dann habe ich ja irgendwie durchaus wesentlich mehr Probleme, weil warum sollte sich das dann noch jemand wirklich im Kino angucken, wenn ich das in Originalqualität habe, wie das Kino das auch kriegt. Da fällt dann eben dann auch Server und Wartung mit rein. Da müssen irgendwelche Leute sich Infrastruktur überlegen, die sicher ist, die das auch bandbreitentechnisch hinbekommt. Meistens wird es dann doch irgendwie per Festplatte verschickt, weil die hackt man nicht so schnell, die kann man höchstens klauen. Dann ist die aber noch verschlüsselt, den habe ich dann irgendwie anders verschickt und nur mit den zwei kriege ich dann irgendwie komme ich an die Daten ran. Also da gibt es echt die kreativsten und schönsten Sachen. Und wenn wir das alles haben, dann kommen noch geheime Kosten dazu. Es langt ja nicht, es ist doch nicht teuer genug. Wir haben noch mehr. Nämlich den Faktor Kunde. Kunden sind toll. Kunden wissen nämlich nicht, was sie wollen. Das ist immer so. Weil wenn sie das wüssten, hätten wir keine Arbeit. Sie wollen Meetings. Ja, sie wollen informiert sein, was ist aktueller Stand, wie weit bist du gekommen, läuft das auch, ich investiere hier so viel Geld, kommt da auch das hinten bei raus, was ich haben will. Ja, das ist zur Formalisierung. Die wollen dann schöne Präsentationen haben. Ich will das ja auch mal, zeig mal dein tolles Produkt, das ich jetzt von dir gekauft habe. Muss man ja auch noch vorbereiten. Das ist dann irgendwie mitten in der Beta-Phase oder Alpha-Phase vom Spiel. Kommt dann, Geldgeber kommt und dann so alle Panik. Ja, jetzt mal Gruppenpanik. Ich muss das irgendwie vorbereiten, dass das funktioniert, dass ich dem irgendwie zeigen kann und dass es nicht nach 3 Sekunden dauernd abstürzt, weil da gerade irgendwie ein schwerwiegender Fehler reingebaut worden ist und wir nicht wissen, woher er kommt. Vorabversion. Ja, die wollen ja dann auch gerade bei Spielen an entsprechende Zeitschriften oder Online-Magazine das verschicken, dass die das mal testen können und schon ihr Urteil machen können und dann quasi zum Veröffentlichungsdatum schon der Review da ist. Das versuchen sie immer mehr zu vermeiden, weil es ja böse ist, weil die Deadline ist der Veröffentlichungstermin und bis dahin kann ich ja jede Zeit quasi noch das Spiel komplett umkrempeln. Ich verspreche 40 Features und 39 streiche ich dann raus. Oder sagt dann, die werden dann mit dem Day-One-Patch nachgeliefert oder die gibt es als DLC. Schön. Autorenkorrekturen. Gerade wenn es mehrsprachig ist, schicke ich was raus. Wenn das Internationalisierung nicht richtig gemacht wird, dann all your base belongs to us. All your base are belongs to us. Schöner Übersetzungsfehler aus dem Japanischen. Ist ins Spiel gewandert, wurde so publiziert und da gibt es ein paar solche schönen Beispiele, wo das einfach in die Hose gegangen ist. Das sind dann so eher so Negativbeispiele, mit denen man eigentlich nicht auffallen möchte. Änderungen im Pflichtenheft, mein absoluter Favorite, die dann so zwischendrin feststellen, wir wollen eigentlich kein Rennspiel, sondern wir wollten eigentlich ein Action-Adventure. Schön, danke. Und natürlich dann umständliche Freigaben, da denke ich dann hauptsächlich an PlayStation und Nintendo, die dann irgendwelche, oder den Apple Store, die dann sagen, ja, wir machen erstmal eine Softwareprüfung und wenn die Softwareprüfung erfolgreich ist und ihr nichts Böses tut, dann veröffentlichen wir das. Also gerade der Apple Store ist da ganz beliebt drin. Die sagen dann, wir brauchen nur 6 Wochen, um euch das zu sagen, ob es okay ist. 6 Wochen, in denen keiner mehr dran arbeitet, oder arbeiten kann, weil das ein entsprechender Ist-Zustand ist, wo dann irgendwann zurückkommt, nö, und das Produkt ist immer noch nicht draußen, man konnte ja nicht weiterarbeiten, weil man weiß ja nicht, was nicht geht. Also super, macht viel Spaß. Und da einfach nur 30% reinrechnen, ist schon mal eine gute Idee, da tut man sich nicht weh. Und Pi ist eine tolle Zahl, die sollte man immer mit drauf multiplizieren. Und das sage ich euch jetzt, warum. Warum ist das Pi? Wo kommt das her? Also wir sind am roten Punkt. Ich weiß, ich bin nicht farbenfehlsichtigkeit freundlich heute. Und wir wollen zum grünen Punkt hinkommen. Das ist unser Ziel. Der direkte Weg sieht super aus. Das ist das, was wir ausgerechnet haben. Wenn wir keine Fehler machen und alles richtig machen, dann ist das der Weg. Der kostet uns so und so viel Zeit. Das wird also so und so viel Geld kosten. Das können wir ausrechnen. Sind wir gut drin. Realität sieht es dann aber dann irgendwie eher so aus. Wir müssen irgendwie, wir fangen mal an, ach Mist, das war falsch rum, wir müssen doch eher in die Richtung, ach, das war auch daneben und irgendwie grenzen wir das dann am Ende rein und vielleicht noch spiralförmig am Ende um den grünen Punkt geringelt. Und wie man schon sieht, das ist ein Kreis. Und jeder, der weiß, wie sich das entsprechend mit Radius zusammensetzt, richtig, das ist Pi mal der direkte Weg an dieser Stelle. Also, wenn ihr Projektkalkulationen macht, immer mal Pi nehmen. Das ist auch so eine gute Faustregel, die man immer wieder findet, wenn man irgendwas mit Projektmanagement macht. Pi ist toll an dieser Stelle. Pi. Ja? Ich mache Werbung für Pi. Deswegen auch gleich zum Beispiel Werbung. Das heißt, zwischen Auftragsgeber und Agentur findet klassischerweise ein Briefing statt. Ja, wir wollen erstmal ausstellen, was ist die Idee, was ist eigentlich das Produkt, das du bewerben möchtest. Ach, hier ist eine tolle neue Smartwatch, was kann ich dafür machen? Oder das neue Jawbone. Ja, das ist doch für sportliche junge Menschen, ja, da müssen wir irgendwie mal so jemanden durch die Gegend laufen lassen und ein paar tolle Features zeigen. Wie macht ihr das? Okay, Zweck und Bestimmung festgesetzt. Und dann Umfeld. Welche Quellen kann ich dafür nehmen? Welche Daten gibt es? Wie viel Geld kann ich dafür ausgeben? Und da, weil es auch sehr stark formalisiert ist, gibt es wichtige Dokumente. Also man muss erstmal ein Exposé schreiben. Damit fängt es erstmal an. Was willst du eigentlich? Dann schreibt man ein Screenplay mit Treatment. Das ist eine Präsentation für den Kunden. Also das macht dann die Agentur. Das ist alles, was die Agentur machen darf. Die sagt dann, ey, das haben wir uns so vorgestellt. Das wäre doch eigentlich eine schöne Werbung für dein Produkt. Und dann sagt der Kunde, oh mein Gott, das ist ja nicht irgendwie das, was ich gern hätte. Ja, das geht in die falsche Richtung. Oder ja, genau, perfekt, jetzt müssen wir nur noch das Aussehen anfassen und vielleicht eine andere Funktionalität im Sinne von, ja, zeigen die mal andere Details davon oder ich hätte es gern eben nicht als Werbung im Fernsehen, sondern als Werbung im Internet. Das muss anders geartet sein, so funktioniert das ja nicht. Wie sieht es aus mit Ablauf? Was ist der nächste Zeitplan? Wie kriegen wir das rein? Eine Grobplanung, was wollen Sie als nächste Schritte machen? Eine Ablaufstruktur. Muss man auch mal falls mal. Und dann gibt es dann eben einen Anforderungskatalog, ein schönes Pflichtenheft, damit jeder weiß, was zu tun ist. Gut. Kann man sehr formalisieren, wie man schon sieht. Und das ist alles nur für die Pre-Production. Also wir haben doch eigentlich gar nichts gemacht. Wir haben nur drüber geredet. So toll. Ne? Und dann kommt dann so diese minimal komische Frage, Storytelling. Auch dazu gibt es eigene Studiengänge, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als wie erzähle ich eine gute Geschichte. Weil Storys machen ja was Tolles, sie kommunizieren Fakten. Ja, also gerade im Fall Werbung möchte ich ja, das ist tolles Produkt, ja, das ist Fakt. Sie beantworten Fragen, wo kann ich dieses tolle Produkt kaufen? Natürlich bei dem Superhersteller, ist ja ganz klar. Sie erzeugen Emotionen mit, das muss ich haben, ja, also Neid, ja, ein bisschen wecken, ich will das auch, oder die Gier, ich hole mir das jetzt. Sie provozieren Aktionen, ich gehe jetzt irgendwie online und bestelle das jetzt. Und jetzt wird's schon, kommen wir mal weg von der Werbung, sie sind linear oder nicht linear. Das ist so klassisch Computerspiel, ist es eben ein Video, das fix durchläuft und ich kann nichts mitmachen, aber ich kann natürlich auch eine Werbung machen, die nicht linear ist, wo am Ende immer dasselbe Produkt rauskommt. Das ist genau das, was du brauchst. Kann ich auch machen, wäre nicht linear. Und sie bilden eben entsprechend die Grundlage einer jeden Animation. Also ich will ja eben eine Emotion erwecken. Ich will ja eine entsprechende Faktum kommunizieren. Der Akteur hat eine Aktion durchgeführt. Das ist ja, was ich entsprechend darstelle. Ich beantworte eine Frage, was wird er als nächstes tun? Das muss ich in jede Animation irgendwo mit reinbringen und entsprechend herausarbeiten. Das sieht man auch. Wenn ich jetzt nochmal das Beispiel von vorhin nochmal kurz aufgreife mit dem Luxor Junior, der dann eben quasi als Elternlampe seine Kindlampe betrachtet und sich denkt, der hat ja schon wieder nichts draus gelernt. Ja, was ist eigentlich, was vermittle ich damit? Das sind ja quasi für die einzelnen Subszenen innerhalb dieses einen Shots passieren ja jeweils neue Fakten, die beantwortet werden. Und eine Animation oder Animationen sind die visuelle, in Klammern bewegte, Interpretation einer Story. Ich könnte auch einfach nur einen Text dazu schreiben, zu demselben Zeug. Aber wir wollen es ja visuell repräsentieren, und zwar bewegt repräsentieren. Und dafür fängt man an mit einem Screenplay. Der erzählt die Story mit Beschreibung, was für Charaktere sind drin, welche Elemente brauche ich, welche Dialoge werden geführt, wenn sie denn vorhanden sind, und eventuelle Produktionshinweise, bitte hier extra dicke Explosionen einfügen oder so. Ja? Das ist aber definitiv kein Endprodukt. Es ist auch keine Novelle. Also ihr sollt hier nicht, wenn ihr ein Screenplay bekommt mit wunderbar ausgeartetem literarischen Werk, wo auf 3 Seiten erzählt wird, wie das Gras wächst, das ist kein Screenplay. Das hat damit nichts zu tun. Es ist eher, um was geht es? Darum, das soll diese Frage beantworten. Welche Charaktere kommen drin vor? Und eine Daumenregel, die es da gibt, dass man sagt, ist eine Seite Screenplay pro Minute Animation, also Video oder entsprechend Spiel, sollte da sein, in der auch was passiert. Das Screenplay enthält auch dieses Treatment des Inhaltes. Also, wen möchte ich ansprechen? Ich habe ja eine Zielgruppe. Möchte ich 6- bis 8-Jährige ansprechen, dann werde ich das anders machen, als wenn ich jetzt 40- bis 50-Jährige versuche, davon zu überzeugen, irgendwas zu machen. Wie ist die visuelle Ausprägung? Welchen Stil möchte ich verfolgen? Auch das ist Teil des Screenplays. Da sind natürlich dramaturgisch oder narrative Formen möglich. Die muss man auch noch mit reinziehen. Und linear bzw. nicht linear sind entsprechend auch möglich. Also das ist natürlich dann in einem Schriftstück entsprechend schwierig zu machen. Ich weiß nicht, kennt ihr noch die Abenteuerbücher? Die gibt es ja immer noch manchmal. Dass man sagt, welche Aktion willst du machen? Geh auf Seite so und so und lies da weiter. Oder geh auf Seite so und lies da weiter. Das ist dann eben eine Ausprägung, wie ich etwas nicht linear versuche, in einem Printmedium zu repräsentieren. Ohne dass dann, wenn ich direkt weiterlese, weiß, was jetzt als nächstes passiert wäre, wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, ich habe mich entschieden. Na gut. Es gibt so eine Art von Standardgliederung für lineare Medien. Also die Grundlage einer jeden dramatischen Geschichte, die man versucht zu beschreiben, die fängt an mit dem Beginning, einer Exposition und Setup. Da stellen wir die Hauptcharaktere vor, wir stellen die Orte der Handlung vor, wir bestimmen die Ereignisse, Situationen, die als Grundlage dieser Handlung dienen. Also was wollen wir eigentlich, warum machen wir das, warum sind wir hier? Dann haben wir das Mittel, falsch eingerückt, wo eine entsprechende Entwicklung stattfindet, eine Konfrontation findet statt, also der Höhepunkt, was ist eigentlich jetzt gerade Tolles passiert, der Ball ist platt geworden, ja. Und dann gibt es eine Auflösung dieses Problems, ja, es kommt ein größerer Ball. Ja, und das sind die Ergebnisse und Folgen, die da rauskommen. Und wenn man das jetzt mal abbildet auf die klassische Bibelgeschichte Adam und Eva, dann ist das Beginning, wen haben wir? Wir haben Gott, Garten Eden, Adam und Eva und wir haben Apfel. Und wir haben noch eine Schlange, die habe ich mal wieder vergessen. Aber die ist auch prinzipiell drin. Ja, wir müssen ja alle vorstellen. Die Einführung des Konfliktes ist, wir kommen die Schlange überzeugt die Eva davon. Ja, der Apfel ist doch okay, kannst du doch essen, ist doch kein Problem. Eva sagt, ja, hier komm, ess doch auch vom Apfel, lieber Adam. Und die Auswahlung, ja, wir würden uns eigentlich gerne mal was anziehen. Gut, die Entwicklung ist dann, was ja dann die Konfrontation hervorruft, ist, wir wollen ja quasi Kleidung haben. Gott kriegt mit, dass sie Kleidung haben wollen. Das kann aber nur sein, wenn sie vom Apfel gegessen haben. Sie haben also nicht auf mich gehört. Sie waren also ungehörig, ne? Ungehorsamkeit. Und die Konfrontation, sie werden in Frage gestellt, habt ihr das gemacht? So, warum habt ihr es gemacht? Und die Lösung ist, Wiedersehen. Kurze Geschichte zusammengefasst. Aber ganz klassisch, so baut sich das auf. Und das findet man. So kann man jedes Video, das man quasi kennt, jeden Blockbuster, den ihr kennt, könnt ihr nach diesen Regeln komplett auseinandernehmen. Es gibt ganz wenige Charaktere, die später angeführt werden. Die meisten Charaktere werden schon innerhalb der ersten 15 Minuten präsentiert. Es gibt auch gewisse Archetypen, die immer wieder drin vorkommen, wie der Held, der Antiheld, der entsprechende Gegenspieler zu dem Superhelden. Auch wenn es jetzt kein klassischer Superheld im Marvel-Style ist, sind alle drin. findet man immer wieder. Das sind die klassischen griechischen Geschichten, die sich hier immer wieder abspielen, die auch hier entsprechend wieder reinkommen. Es gibt irgendwie einen Konflikt, oh, die Helden können sich nicht mehr helfen, er weiß nicht mal, was er machen soll. Dann gibt es eben eine, warum soll ich das überhaupt gucken? Passiert irgendwas, wo man nicht mitgerechnet hat oder jeder mitgerechnet hat, je nachdem, wie gut es ausgearbeitet ist. Und dann findet man am Ende doch irgendwie eine Art von Lösung oder es gibt halt keine positive Lösung, sondern nur eine negative Lösung. Aber es gibt eine Lösung. Also kein Film hört mittendrin einfach auf. Das habe ich noch nicht gesehen. Außer vielleicht so ein komischer Kurzfilm, die sich dann bewusst versuchen, nicht an dieses Schema zu halten. Gut, Non-Linear Storytelling, will ich auch noch kurz was sagen. Wir kommen auch langsam mal so in Folienrichtung, dass wir auch fertig werden. Das sind interaktive Produkte, Videos, Filme, Animationen, Spiele etc. Alles, was irgendwie halt nicht nach einem festen Leitfaden abläuft. Wichtigstes Hilfsmittel, für Informatiker nichts Neues. Wir nehmen sowas, das nennt sich Flussdiagramm. Für alle anderen, die noch nie was mit Informatik zu tun gehabt haben, denken, was ist das, ein Flussdiagramm? Vor allem für kleinere bis mittlere Projekte sinnvoll, um den Flow of Events zu definieren. Also wie arbeite ich mich quasi durch diese Geschichte hindurch? Mit der großen, großen Frage, kann ich für jeden Pfad, den ich da durchgehe, also die Navigationsstruktur aufzubauen, alles Wichtige mitbekommen? Also ich versuche dich immer in die Richtung zu leiten, in die du möchtest, nämlich die ich dir vorgebe. Aber ich möchte nicht hinsagen, quasi rotes Schild mit Pfeil, da musst du lang gehen, weil ansonsten bist du böse. Das will man ja eigentlich nicht. Aber das ist der schwere Punkt, wo man dann sagt, ja, es gibt 6 verschiedene Enden in diesem Spiel. Ja, und dann ist dann irgendwo an dem Punkt, gibt es eine Entscheidung oder eine Menge von Entscheidungen, die dann eben ein gewisses Ende auslösen. Ich habe halt einfach binär 6 Punkte abgearbeitet mit ja, nein, dann ist das so. Mehr gibt es nicht. Und das ist eben die Herausforderung, wie mache ich ein Interaktions- oder Dialogdesign? Ich kann ja schlecht einen Dialog führen, wo ich auf Wissen zurückgreife, das der Spieler vielleicht gar nicht gesehen hat. Ja, so, das funktioniert einfach nicht. Und das ist eben die Herausforderung an der Stelle, warum man dann eben auch Flussdiagramme nimmt, die dann auch sehr schnell explodieren an dieser Stelle. Man muss ja sehr feingranular werden, aber dafür gibt es eben auch Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Gut. Und dann kommen wir zu den Storyboards. Das ist eine visuelle Interpretation dieses Screenplays. Also wenn ihr ein Storyboard kriegt, dann kriegt ihr auch ein Screenplay dazu und mit dem Screenplay und dem Storyboard wisst ihr genau, worum es geht. Kann man auch als Drehbuch interpretieren, das wäre aber sehr ungenau. Es sind viele Skizzen und Bilder drin, die aus Sicht der Kamera gemacht werden. Es sind Produktionsnotizen können drin sein, Produktionszeichen und Skizzen, also dass ich mir irgendwas merke, was mir wichtig war, und sind häufig als Serie von Panels angelegt. Also klassisch Comic, und davon gibt es 3 verschiedene Kategorien, die ich jetzt mal kurz vorstelle. Das Conceptual Storyboard ist das grundlegende visuelle Idee. Also es geht nicht mehr darum, quasi die Story zu erzählen, worum geht's, sondern wie stelle ich mir das eigentlich vor, dass das ungefähr aussieht. Ja, das ist auch schon sehr abstrakt gezeichnet, also man muss kein großer Künstler sein, um sowas zu produzieren. Es geht nämlich wirklich nur, die Aktionen der Charaktere, alle aktiven Objekte zu beschreiben, die Position und Bewegung der Kamera mal kurz abzufassen. Ich möchte hier so einen Kameraschwenk machen, also versuche ich das irgendwie da. Wie sieht es aus mit Timing und Bewegung? Das ist nicht unbedingt einfach, aber kann auch sehr wichtig sein, um eben eine gewisse Emotion hervorzurufen. Und auch Schnitte, das heißt, man hat dann eben hier die Reihe von Bildern mit einzelnen Annotationen, wo man sagt, hier bitte so einen Schnitt oder hier eine Blende. Und die sind sehr skizzenhaft und roh. Das Presentation Storyboard ist die visuelle Zusammenfassung der Produktion. Zielgruppe, Entscheidungsträger. Das ist das, was ich verkaufen will. Ja, also jetzt habe ich quasi meine Idee konzeptionell zusammengestellt. Wir haben das ein bisschen ausgearbeitet. Und jetzt möchte ich quasi irgendwo Geld einwerben. Dann mache ich ein entsprechendes Presentation Storyboard. Wir zeigen die Hauptlinie, wir haben Details gekennzeichnet, wir haben mal jemanden dran gesetzt, der auch zeichnen kann, wir haben ordentliche Farben gewählt, die auch das repräsentieren, was am Ende rauskommt, wir machen das auf hochwertiges Material, also Hochglanzpapier ist Standard und es sind große Formate, da kommen richtig große Plakate bei raus, wie zum Beispiel dieses hier. Das ist ein Beispiel für einen Jalapeno-Burger, ich fand es echt gut. Super. Ja, was hat man? Man hat hier quasi diesen neuen, tollen, saftigen Jalapeno-Burger. Der Mann beißt rein und sieht man, okay, das ist ein riesen Woppe ist das. Und das ist halt auch wichtig, das will ich auch bewerben. Und okay, Kernszene hier, Klimax, er fängt an zu schwitzen. Ja, es passiert irgendwas. Das ist ja schon die, okay, da warum beschäftige ich mich damit? Weil dieser Mensch, und was macht er? Er versucht rauszufinden, warum. Und dann zieht er eben diese frisch geschnittene Jalapeno raus, das ist die Auflösung, und dann haben wir am Ende natürlich, tada, das große Produkt. Ja, der ist ja so. Aber das ist genau das, damit fängt man Leute, die sagen, genau dieses, das will ich haben, das ist die Werbung, die bezahle ich euch, dafür gibt's Geld. Das stellt mein Produkt richtig dar und das ist genau das, was ich haben wollte. Und dafür ist eben dieses Presentation Storyboard vorhanden. Das ist also auch ein, das nächste ist dann nämlich das Production Storyboard, nachdem jemand gesagt hat, es ist okay, du darfst das machen, macht man sowas. Und das ist dann das Leitdokument für die gesamte Produktion. Das ist vergleichbar mit einer Spezifikation, wie wir es aus der Informatik kennen, quasi welche Anforderungen an das Produkt habe ich eigentlich, was muss ich denn jetzt genau machen, welche Systeme setze ich ein, welche Programmiersprache, die sind sehr detailliert. Also das habe ich mal in einer Dokumentation über die Simpsons gesehen, die haben ein entsprechendes Production Storyboard für eine Szene, das ist ein Großraumbüro, das fängt an der Wand an und hört 2 Meter da weiter, aber geht vorher einmal komplett außenrum. Und die machen nichts anderes, als die Grobskizzen abzuzeichnen. Wie wird das entsprechend durchgemacht? Welche Gags kommen rein? Wie können diese Gags überhaupt funktionieren? Da gibt es viele Varianten davon, die dann entsprechend ausgesucht werden. Und dann ist dann auch die Frage, wer zeichnet dann wen und sonst was. Das wird alles zugemacht. Und das hat auch viele schriftliche Informationen mit drin. Auch Aktionen werden sehr deutlich hervorgehoben, eben um auch Bewegung und Timing genau zu kriegen. Es gibt ein Set, quasi das quasi zusammensetzt, wie das zusammengehört. Und teilweise eben auch Beleuchtung und Rendering-Parameter. Ist das bei Nacht? Ist das bei Tag? Möchte ich hier Nebel haben? Und wo setze ich meine Schnitte? Wie gehört das zusammen? Wichtig ist aber, jedes Bild ist nummeriert, damit ich nachvollziehen kann, wann kommt nach was. Und zu jedem Shot gibt es eine Shot-Number und eben auch eine Szene und eine Shot-Number. Das zeige ich gleich, warum. Und das kann absolut oder relative Nummerierung an dieser Stelle sein. Und es gibt spezielle Zeichen für die Kamerabewegung, die dann quasi sagen, wie ist die Kamera rein, rauszoomen, schwenk. Das ist alles entsprechend vorkodiert. Es gibt auch Zeichen für die Schnitte, also Default, oder ich lasse es weg, oder den hier. Das ist ein harter Schnitt, gegebenenfalls über schwarz. Und wenn ich 2 solche Kästchen mitmache, dann ist es einfach eine weiche Blende. Und so sieht das dann ungefähr aus. So kann man das machen. Das heißt, wir haben hier eine Menge von verschiedenen Bildern, die auch unterschiedlich fein granuliert sind. Hier sieht man auch quasi schon die Kameraanweisung. Hier soll die Kamera quasi nach draußen gehen, auch in welche Richtung, weg von diesem Boot. Dann sieht man quasi von unten auch, wie die Person anfängt zu laufen. Dann ist quasi hier die Kameraanweisung, sie soll mit der Person mitfahren. Dann haben wir hier dann auch noch quasi das nochmal als Verfeinerung davon, wie das quasi sich dann entwickelt. Dann nochmal von hinten aus der Verfolgerperspektive, dann was hier passiert. Und so läuft es da entsprechend dann durch mit entsprechendem Panning, wie das genau gesteuert ist. Also das ist schon extrem genau. Und wenn man so etwas einem Kameramann gibt, der weiß, was er zu tun hat. Der fragt nicht mehr, der sieht das und er weiß, was er zu tun hat. Das ist dann nur noch quasi, Regisseur guckt sich an, Drehbuch, hat er es richtig gesprochen und Production Storyboard hat er das quasi so gemacht, wie das sieht. Wie ist das visuelle Produkt? Passt das oder muss ich das anpassen? Aber das ist die entsprechende Grundlage. Es gibt noch mehr. Die kann man auch leicht anders geartet machen, indem er dann auch noch entsprechende Settings dazu erzählt, wie das dann hier entsprechend aussieht. Wie sieht es aus hier, wenn noch Audio beschrieben und Special Effects, die mit hineinkommen. Und dass ich dann entsprechende High-Detail-Auflösungen habe, wo auch klar wird, okay, was ist das Setting? Und hier ist auch die Kamerafahrt relativ deutlich. Die wird aber hier textuell beschrieben. Das muss man nicht über diese Zeichen machen. Der letzte Punkt, den wir ja auf der Liste hatten, sind die Character Sheets. Die definieren das Äußere eines Charakters. Hat 1, also Form, visuelle Erscheinung, Eigenarten. Hat der Buckel, ist er klein, ist er dick, hat er kurze, lange Haare. Definiert die Persönlichkeit. Wie tritt er auf? Welche Bewegungen macht er? Also ich laufe immer vorwärts, rückwärts, muss ich mir mal anhören. Mimik, Gestik etc. Und legt aber auch Produktionstechniken fest. Interne Struktur, mache ich das über ein Skelett, Repräsentation, mache ich ein Morphing? Ist das allgemein etwas, wo ich eine Maske machen kann? Beispiel dazu ist Gollum aus Herr der Ringe. wo man gesagt hat, okay, das ist ein Skeletal Animation, das heißt, ich habe jemanden, der im Motion Capturing Suit in der Szene durch die Gegend hüpft, und der wird später entsprechend drüber gelegt. Ist eine Entscheidung, wird hier an dieser Stelle festgelegt, da brauche ich also niemanden so lange in die Maske schicken, dass er aussieht wie Gollum. Ja, muss man festlegen, also das kommt ja nicht von ungefähr. Und da gibt es dann eben halt diese verschiedenen Character Sheets, die dann auch gezeichnet sind. Cole Black and the Seven Dwarves. Das ist dann schon ein bisschen holländisch an der Stelle, aber die dann eben diese Charaktere schon mal zeichnen, wie sollen sie denn visuell überhaupt auftreten. Das gibt es dann auch nochmal hier mit entsprechend Anime-Style von Jay Campbellin zum Beispiel, auch relativ schön, auch ausgeprägt, so welche Brille zum Beispiel, wie hat die auszusehen. Also man kann da wirklich sehr kreativ werden und das auch festlegen, um dieses Gesamteindrucksbild zu bewahren. Das ist auch das, was man dann in Filmen halt immer wieder kriegt. Gerade auch bei den neuen Comic-Verfilmungen ist das auch relativ wichtig, dass eben dieser Eindruck, der über die Jahre in der Comic-Leserschaft aufgebaut wurde, bewahrt bleibt und nicht irgendjemand hinkommt und sagt, der sieht jetzt so aus. Das wird da entsprechend dann durchgemacht. Gut, noch ein bisschen Terminologie so zum Abschluss. Wir haben eine Presentation, nennt man auch Feature oder Film. Das ist eine Präsentationseinheit. Es muss nicht Teil einer Serie sein. Also das, was man ja momentan immer so kennt, sind Sequel von irgendwas oder Reboot, wo wir uns nichts Neues mehr ausdenken. Aber das ist prinzipiell eine Presentation. Wir haben eine Szene, das ist ein Teil einer Präsentation. Die ist gekennzeichnet durch Kontinuität in Ort bei Figuren und oder Aktionen. Wir haben einen Shot, eine zusammenhängende Serie von Einzelbildern mit durchlaufender Kamera. Also hier ganz klar unterscheiden, das ist quasi hier ein großer Shot. Ich kann mich hinten nach aber hinsetzen und kann 14 Szenen draus machen. Das ist was anderes. Eine Sequenz ist eine subjektive Einheit aus mehreren Shots mit spezieller Ortszeitrelation. Also ich möchte quasi einen Inhalt zusammentragen, der zusammengehört. So macht man dann zum Beispiel die Sequenz im Luxo Junior, wo er erstmal auf den Ball rumhüpft. Ja, also der Ball rollt rein, er hüpft drauf rum und dann ist der Ball platt. Das ist eine Sequenz. Ist aber immer alles in einer großen Szene drin, die ändert sich ja nicht, es ist zusammenhängend, bleibt es gleich, aber es ist quasi eine zusammengehörige, logische Einheit, die da drin ist. Ein Frame, klar, Animator ist ein Craftsman, whose bricks are frames, hat Rosbusch gesagt. Also wir bauen auf diesen Frames natürlich auf, und was es noch gibt, ist ein Cue oder ein Mark oder ein Event, das sind besondere Frames, wo wir mit identifizieren, hier passiert jetzt etwas. Bei den Codierungen kennen wir auch Keyframes, also das sind dann die Vollbilder, wo zwischendrin nur interpolierte Bilder stattfinden. Das ist nicht dasselbe, das ist was anderes. Also Q ist wirklich aus der Produktionssicht, hier passiert jetzt dieses Ereignis, weil das muss eben an dieser Stelle sein. Dann kurz noch Seitenverhältnisse, Aspect Ratio. Das ist zum Beispiel ein 4:3 Bildsystem. Fernsehen, Klammer auf Alt. 16:10 ist ein wesentlich inzwischen verbreitetes Maß, aber auch nicht so bekannt. 5:3, Nintendo 3DS, wer ihn besitzt. 16:9, die meisten Bildschirme, die man heute kriegt, sind irgendwie alle 16:9. Es gibt Varianten mit 16:10, aber nicht so oft. Manchmal auch 21:9. Das kommt darauf an, welches man hat. Aber man sieht, okay, die Diagonale wird immer größer. Dann haben wir den 35mm Film, das ist 1,85:1. Near Cinematic ist die 21:9 und dann haben wir CinemaScope mit 2,35:1, das war bis 1970 Kinostandard in den USA und jetzt sind wir eigentlich bei 2,39:1, das ist das sogenannte Anamorphic. Also das der Grund, warum Kinofilme auf dem normalen Bildschirm immer komisch aussehen, liegt einfach daran, dass immer die Seiten noch abgeschnitten werden müssen, um eben auf ein 16:9 Bild zu passen. Oder man skaliert sie runter und dann hat man dann halt wieder trotzdem, obwohl man schon ein Breitbildfernseher hat, immer noch die schönen schwarzen Balken oben. Das kommt einfach daher, dass eben diese Kinoformate noch wesentlich größer sind. Abgesehen davon, dass man natürlich im Kino ganz anderes Erfahrungslevel hat, weil Ton wesentlich besser kalibriert ist, auch das Bild ist farbstabil ist auch eine ganz andere persönliche Erfahrung an dieser Stelle. Aber was wichtig ist, warum wir dieses Bild beschneiden können, das muss man nämlich auch mal definieren, das wurde auch definiert, sind die sogenannten Safe Areas. Das, was der gute Kameramann hier immer versucht, mich mitten im Bild zu halten, damit man auch immer mich sieht, egal wie man das zusammenschneidet, ist das sogenannte Title Safe Area. Also alles, was ich als wichtig in einen Text zum Beispiel reinschreibe, wo was Wichtiges passieren soll, damit es jeder sehen kann, das kommt eben in diesen Kernbereich hinein. Es gibt noch einen Randbereich, der nennt sich Action Safe. Und es gibt dann den ganz Außenbereich, das sind auch so circa 10% von dem Gesamtbild. Da sollte man am besten Fall nichts Wichtiges reintun. Zum Beispiel das Goethe-Logo da oben. Man kann es sehen, aber es ist nicht in der Mitte. Nein, das ist ganz elementar. Ich habe in der Vorlesung hier schon oft genug, ich habe es gesehen, für die Leute, die hinten sitzen, ich habe es unten in der Ecke drin gehabt. Ich habe mich mal ganz bewusst nicht eben an diese Title Safe Areas gehalten und schon merkt man, für die Präsentation, die hier gehalten wurde, war das nicht gut. Weil da eben Bereiche drin sind, die abgeschnitten sind, weil man sie nicht mehr richtig sehen kann. Wäre ich quasi in den 20% geblieben, die ungefähr bis hier gehen, dann hätte jeder alles gesehen. Weil so ist das aufgebaut. Und das, man merkt das gar nicht so, aber das sind so Kleinigkeiten, die man immer wieder findet und die machen das, weil wir eben verschiedene Aspect Ratios in den Formaten haben und damit die austauschbar sind, muss es quasi so einen Kernbereich geben, wo wir sagen, okay, der ist halt immer sichtbar. Der muss sichtbar sein, den darf ich nicht beschneiden, auf keinen Fall. Und das wurde entsprechend durch den SMPTE, das Society of Motion Pictures and Television Engineers, festgelegt. Das ist eine Standardisierung für jedes Format und Medium. Und das ist eine US-Berufsvereinigung, ist natürlich nichts Offizielles, macht natürlich wieder keiner, sind dann also Standards und Best Practices. Also man sollte vielleicht so 10-20% nehmen, dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, nein, ich nehme lieber nur 5 oder manch einer sagt, nimm lieber 30. Also das sind eher so Erfahrungswerte, auf denen das aufbaut. Das sind auch keine harten Untersuchungen, die das festlegen. Es hängt auch sehr stark von dem Szenario ab, wie das hier aufgebaut ist. Hier würde auch andere Safe Areas gelten. Die werden zum Beispiel gar nicht rechtwinklig, weil eben das Pult hier nur in einem kleinen Subbereich des Bildes im Weg steht und nicht überall. Und das bringt uns jetzt nochmal hier zur Zusammenfassung, was haben wir heute gemacht. Wir haben uns über das Prinzip der Bilderzeugung, die Animationspipeline kurz vorgestellt von Pre-Production über Object Modeling, Scene Modeling, Animation, Production Rendering und Post-Production. Post-Production werde ich dann ganz explizit dann am Ende machen. Also wir halten uns so ein bisschen an die Pipeline. In der Mitte wird es ja dann eh durchgemischt. Ich habe euch erzählt, was ist Pre-Production, wie läuft das? Wie sieht es aus mit Kosten? Warum muss ich alles mit Pi multiplizieren? Storytelling und Storyboards kurz angerissen. Wie erzähle ich eine Geschichte? Welche Grundregeln gibt es dazu? Und kurz auf Terminologie und Definitionen noch eingegangen. Die Safe Areas, die man auf jeden Fall einhalten sollte. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.